Willkommen zu einer weiteren Folge von Sunshine Talks, dem Podcast zu Design, Politik und Gesellschaft. Heute freue ich mich sehr, Stefan Seifert begrüßen zu dürfen in einer Folge zum Industriedesign und vor allem mit dem Schwerpunkt Autodesign. Hallo Stefan.
Hallo David.
Du hast als Autodesigner gearbeitet, aber davor Industriedesign studiert. Gab es damals schon einen Schwerpunkt in der Ausbildung Richtung Autodesign?
Ja, ich habe tatsächlich in der Zeit in den 80er Jahren gab es in Deutschland noch keine spezielle Autodesign-Schule. Hätte es die gegeben, hätte ich mich wahrscheinlich da angemeldet. Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich Industriedesign studiert habe, also einen viel generalistischeren Bereich des Designs kennengelernt habe.
Deine Diplomarbeit war dann aber ein Auto. Und auch ein sehr besonderes Auto für die damalige Zeit, oder?
Das war für die damalige Zeit sehr besonders, ja. Und das stand ja einfach am Anfang des Studiums schon fest, dass ich am Ende ein Auto machen werde, weil der Berufswunsch war dann so als junger Mensch, Anfang 20 oder schon ganz früh, hatte ich diesen Berufswunsch, Automobildesigner zu werden. Und dass es dann am Ende ein Solarmobil wurde, das war am Anfang noch gar nicht klar. Aber ich war dann sehr zufrieden mit der Themenauswahl und auch mit dem Ergebnis. War eine tolle Entwicklung, die dann in den 80ern so stattfand. Da war diese erste kritische Betrachtungsweise, fing da so an zum Thema Automobil. Vorher wurde das ja nur als heilige Kuh in den Himmel gehoben, das Automobil. Und in den 80ern fing das dann so an, auch andere Sichtweisen zu dieser Art von Mobilität zu haben. Und ja, und es gab spannende Rennen, die fingen damals an in der Schweiz, so ein Rennen mit Solarfahrzeugen. Die habe ich sozusagen von der ersten Stunde wie so ein Pionier mit besucht. Und dann war es für mich klar, ich muss so einen Teil machen. Ja.
Okay, und wie sah das denn danach aus? Oder warum sehen wir bis heute keine Solarautos fahren, wo doch die Solartechnologie so günstig und so effizient ist wie noch nie zuvor?
Ja. Es ist eine spannende Frage. Ich kann sie auch beantworten. Man kann sie komplex beantworten. Ich versuche jetzt mal zum Einstieg sie kurz zu beantworten. Ein Solarauto ist nicht im Sinne des Kapitalismus, sagen wir mal so, ne? Weil ein Solarmobil ja an sich autark ist. Und diese Gesellschaftsform, in der wir leben und diese Industrialisierung, sie will ja den Brennstoff verkaufen. Also die Ölindustrie beherrscht uns ja seit 100 Jahren so ungefähr von dem Verkauf. Ja. Und jetzt geht es um Energiebezahlen in elektrischen Strom. Und das Solarmobil ist ja komplett autonom. Es ist ja ein Automobil im eigentlichen Sinne. Es ist absolute Freiheit, ne, in seiner reinsten Form. Und das ist nicht im Interesse der Autoindustrie oder des Kapitalismus. Und deswegen gibt es seitdem auch Bremsen. Also ich bin davon überzeugt, dass es deswegen Solarautos noch nicht gibt.
Und du hast dann aber doch trotzdem in der Autosindustrie gearbeitet, direkt nach dem Studium?
Ja, die fanden das auch alle toll. Man muss natürlich sagen, die Entwickler oder die kreativen Köpfe in der Autoindustrie, die sind ja open-minded. Ich habe da irre viel Lob bekommen. Ich habe den dann auch gleich für die Diplomarbeit einen Designpreis gekriegt, damals den Bayerischen Staatspreis für Design. Obwohl ich gar nicht, ich war ja, bin ja Norddeutscher, aber das ist so eine bundesweite Ausschreibung. Es kam sehr gut an, es kam auch bei den Autofirmen, bei diesen ganzen Bewerbungsterminen mega gut an. Wir haben hab da sehr viel Lob bekommen und hatte da auch dadurch sehr viel Entfaltungsmöglichkeiten. Ich habe mich ja dann von vielen Jobangeboten nach dem Studium aus der Autoindustrie, ich hatte wirklich die Qual der Wahl, habe mich dann für Volkswagen entschieden und auch die haben mir das viel ermöglicht, auf dem Bereich weiter zu forschen. Also ich bin auch dann in den ersten Berufsjahren im Sinne für Volkswagen, habe ich diese Rennen besucht, habe recherchiert in dem Bereich, konnte mich da austoben.
Und du warst dann bei Volkswagen auch an der Entwicklung und am Design von einem Prototyp beteiligt, dem VW Chico, einen Kleinwagen, der aber nie so auf die Straße kam.
Ja, das ist, sagen wir mal, er war knapp davor. Es gab einen internen Wettbewerb für ein Zukunftsfahrzeug, Kleinfahrzeug, was eben möglichst wenig Energie verbraucht, in welcher Form auch immer. Und das Konzept war auch so angedacht, dass es auf drei Antriebsbasis war. Es war also einmal als Elektro angedacht, als normaler Verbrenner, verbrauchsoptimiert und als Hybrid. Und das war damals alles super innovativ. Es gab noch keine Hybridautos. Und das war tatsächlich eine Sensation, ne? Als das Auto dann Anfang der 90er in Genf und auch weltweit vorgestellt wurde. Und es gab dann auch die Entscheidung vom Vorstand, aufgrund von vielen Meinungsumfragen auch, wir müssen dieses Auto bauen, dann sind wir die Pioniere. Es ging auch schon los. Ich habe dann nach dieser Entscheidung nochmal 2,5 Jahre zu dem Serienauto dafür gearbeitet. Und im letzten Moment gab es so eine politische Umorientierung, weil es so einen Führungswechsel gab. Und das war damals Piëch, die hat der, sag ich mal, eher von der konservativen Seite kam. Und der hat dann das letztendlich politisch gecancelt, so von einem auf anderen Tag, obwohl es viele Millionen in diesen und jahrelange Entwicklung, also da an dem Projekt haben, ich habe es noch in Erinnerung, es haben 650 Ingenieure über Jahre an dem Projekt gearbeitet, es waren viele Millionen, die es gekostet hat, und dann hat man doch den Rückzieher gemacht. Okay, und also Toyota hat es dann aber gebracht, das Hybrid-Auto. Ja. Toyota ging gar auf den Markt und war dann in den 90ern Marktführer und überhaupt hat jetzt die Geschichte des Hybrid-Autos in der Serie geprägt.
Ja.
Und da hat man sich einfach dummerweise selbst die Butter vom Brot genommen.
Wie sah denn deine Arbeit als Designer aus? Hast du die Karosserieentwürfe gezeichnet oder warst du zuständig für das gesamte Konzept? Und wie war die Zusammenarbeit mit IngenieurInnen oder Menschen, die eben einen eher technischen Background hatten?
Also ich muss sagen, die Arbeitsbedingungen, die waren, wenn ich das im Nachhinein betrachte, eigentlich genial, toll. Ne? Ich will jetzt nicht sagen paradiesisch, aber es war so viel mehr möglich, als ich mir als Designstudent vorgestellt habe. Ich habe mich zwar von Anfang an entschieden, ich möchte in das Konzeptdesign gehen. Es war immer so, dass ich mich mehr für die Vision der Zukunft interessierte. Also ich hatte auch, sieht man an dem Solarmobil, als für so einen Alltagsgolf oder so. Das hat mich von vornherein ja gar nicht interessiert. Ich habe mich ja schon für diese Richtung des Designs, des Advanced, also nach vorne schauen, entschieden. Und darum konnte ich aber extrem viel Einfluss nehmen, so als junger Mensch. Das war ein enormer Respekt da vor dem Jugendfaktor. Da ist der Student, der hat Visionen, den nehmen wir ernst.
Und wie würdest du so den Alltag beschreiben? Wie kann man sich das Arbeiten als Autodesignerin vorstellen?
Ja, also da gibt es natürlich, da könnte ich ein bisschen rummäkeln. Na, mit der Altersmilde, sag ich mal, dem großen Abstand, sieht man das, also sehe ich das auch nicht mehr so streng. Aber es gibt so ein paar Sachen, die, sag ich mal, für ein Biotop von kreativen Menschen nicht so günstig sind in so einem Großkonzern. Da hat sich jetzt auch einiges geändert. Wir sind ja jetzt auf 30 Jahre weiter. Es fängt an mit dem Dresscode, den unausgesprochenen Dresscode, der da herrschte. Das heißt, bei Präsentationen wurden da Anzüge getragen. Das ist eine Nebensache, aber ich fange mal mit dieser Nebensache an. Und dann ist es aber so, dass Stechuhr wie der Fließbandarbeiter auch der Designer mitmachen musste. Und das war alles sehr, sehr streng. Das heißt, du kamst eine Minute zu spät, dann sagt die Stechuhr, dann wurde dir eine Minute zu spät, dann wurde dir eine Stunde des Lohns abgezogen, des Gehalts abgezogen. Ne? Und kommt das dreimal im Monat vor, dann hast du eine Ladung von der Personalabteilung gehabt. Also es war so ein bisschen so ein alter militärischer Drill, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob der überhaupt noch, da bin ich nicht aktuell, ob die das noch so streng durchziehen. Und das hat schon ein bisschen, die Atmosphäre so ein bisschen gestört. Aber nichtsdestotrotz, ne? Also es war von den Ingenieuren, von den anderen Kreativen und so, da war es alles sehr open-minded auch damals schon.
Du hast dann, nachdem der Chico gestoppt wurde, bei VW noch an einem anderen Fahrzeug mitgearbeitet, das die meisten ZuhörerInnen wahrscheinlich kennen.
Ja, das ist eigentlich auch sehr spannend zu erzählen, weil der Gründer, der Besitzer von der damaligen Uhrenhersteller Swatch, es gab diese Swatch-Uhren, die waren in den 80ern absolute in.
Ja, also in meiner Jugend.
80er, 90ern absolut hysterisch in waren diese Produkte und die haben sich dumm und dämlich mit diesen Uhren verdient. Und der damalige Chef Hayek, der hatte dann so eine Vision, ich baue jetzt das Auto der Zukunft. Und der hat, seine Vision war ein kleines Elektroauto. Es gab halt viele, viele Konzepte schon von Studenten, von anderen Visionären. Zu der damaligen Zeit war ein sehr beliebtes Konzept, war ein kleines Stadtfahrzeug für zwei Personen, was quer in die Parklücke passt. Da war ich eigentlich, konnte ich noch radikaler eigentlich meine Ideen, also es war noch, war die radikale, es war ja auch weg von dieser Volkswagen-typischen Formsprache, die ich zwar mit dem Chico auch schon gebrochen hatte, aber da war es ja noch radikaler. Und da konnte ich zum Beispiel das Thema meiner Diplomarbeit, meines Solarfahrzeugs, das war nämlich genau dieser Zweisitzer, der quer in die Parklücke passte, nur eben die Solarpaneele oben drauf hatte. Und da hatte ich in dieser Diplomarbeit, das Teil hieß Sunsailer, also Sonnensegler, und da hatte ich die Idee, die tragende Struktur nach außen zu transportieren, also dass er gar nicht mit Karosserieverkleidung war. Die tragende Struktur war gleichzeitig auch die Außenhaut und dann waren nur noch so Paneele aus Kunststoff da dran für die Türen, um das Volumen zu schließen. Und das Konzept habe ich in das Smart-Konzept. Und der Smart, der heute auf der Straße fährt, hat immer noch dieses Konzept von meiner Diplomarbeit. Das ist irgendwie eine gewisse, das fühlt sich gut an für mich. Ne? Obwohl ich natürlich dann nicht autorisiert der Smart Designer bin, dazu komme ich gleich, warum das so ist, aber ich habe diesen Grundstein gelegt. Das war alles super spannend, das war dann nochmal ein Top drauf, spannender als das erste Hybrid-Auto von Europa zu bauen, war dann dieser Smart, der hieß MCC, Mikro Kompaktcar, der Name Smart kam später. Ich habe aber meine Zeichnungen damals, ich habe dann gedacht, wie könnte denn sowas heißen? Ich habe immer meine Zeichnung mit drauf geschrieben, Smart and Small. Und habe dann ein bisschen den Namen vorweggenommen. Und es kam, weil es gab damals einen Comic gelesen, Clever and Smart. Ne? So ein cleveres Auto, Smart, kam mir so in Gedanken. Und leider haben die sich auf der Führungsebene zerstritten und haben das ganze Konzept, damit war für mich der Traum von diesem noch visionäreren Autos, von dem Swatch Smart Auto, war dann auch gekillt. Zweiter Traum, der gekillt wurde. Die haben das ganze Konzept an Mercedes-Benz, hat das aufgekauft. Und okay. Die haben es am Ende umgesetzt. Ja. So. Das Schöne für mich ist, dass sie das Grundkonzept mit dieser Sicherheitszelle-Struktur übernommen haben, aber die Lorbeeren habe ich dadurch nicht mehr so.
Hast du nicht bekommen.
Nicht bekommen, ja. Klar. Ne?
Wo wir gerade über kleine Autos sprechen, inzwischen designst du Seifenkisten. Du gibst noch zu Workshops in der Autoindustrie, bist aber selber da nicht mehr Vollzeit als Designer tätig. Wie kam es zu deinem Ausstieg und vor allem, wie kamst du auf die Idee mit den Seifenkisten?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Es gab dann diese Entscheidung von ganz oben mit der neuen Führung von Piëch, aus der Porsche-Familie. Und er hat dann einfach entschieden, wir brechen das Projekt ab. Obwohl es schon jahrelang lief. Also die Prototypen fuhren ja auch. Es gab 50 Prototypen, man muss sich das mal vorstellen heute. Ne? Es wurde vernichtet. Den Großteil davon wurde vernichtet. Es gab Bestellungen. Das Europaparlament hatte 50 Fahrzeuge bestellt. Das waren diese 50 Modelle schon im Bau. Ja, und da habe ich eigentlich, nachdem ich das dann erfahren hatte, habe ich eigentlich nur eine Nacht nicht geschlafen und schon am nächsten Tag wusste ich, jetzt steige ich erstmal aus. Und das habe ich dann auch, habe dann Abfindungen ausgehandelt und ihn halt wirklich ratzfatz Tatsachen geschaffen oder gesagt, ich steige jetzt erstmal aus. Man war sowas so ein bisschen ausgebrannt natürlich dann auch. Ne? So, und dann habe ich gesagt, das muss ich aufholen und ich mache jetzt gehen an meinen anderen Hobbys nach. Aber da ich ja so ein 100% voll Design-Mensch und Autodesign, war das nicht das. Ich kam halt wieder zurück. Letztendlich.
Ja. Ja. Und dann direkt auf Seifenkisten?
Nee, Seifenkistenkampf kam viel, viel später. Also okay. Meine Entscheidung war dann irgendwie gefallen, wegen dieser strengen militärischen Alltagsleben mit Stechuhr und so weiter, habe ich dann gemerkt, dass es für mich besser ist, außerhalb so eines Konzerns zu arbeiten.
Wie siehst du jetzt 30 Jahre später die heutige Entwicklung und insbesondere das Fahrzeugdesign? Meinem Gefühl nach werden die Autos immer größer und ich habe vor kurzem gelesen, dass überlegt wird, die Parkplatznorm, also die Größe eines Parkplatzes im Geltungsbereich der Straßenverkehrsordnung festschreibt, diese an die immer größer werdenden Autos anzupassen und die Normparkplätze in Deutschland zu vergrößern. Das ist meiner Meinung nach eine völlig absurde Entwicklung in die ganz falsche Richtung.
Ja, es ist, also die Entwicklung des Autodesigns hat sehr seltsame Wege gegangen. Also es ist so eine, wo fange ich an? Also der eigentliche Grund, warum ich mich gar nicht mehr so dermaßen als Autodesigner definieren möchte, ist eigentlich, dass Autodesign viel sich definiert über diese großen Autos und ich habe halt ein Feindbild, was in meinem Leben mir den Spaß am Autodesign verdorben hat, ist diese Entwicklung, dieser Hype der SUVs. weil die SUVs, Sport Utility Vehicles, ne, sportliche Nutzfahrzeuge, sind in meinem Sinne auch gar keine Autos. Ne? Es sind ja, so sagt es der ursprüngliche Name, waren es ja eigentlich sportliche Nutzfahrzeuge. Die wurden da auch ursprünglich noch gar nicht als Autos definiert. Und die wurden von der Autoindustrie extrem ja gehypt. Und die haben ja einen wahnsinnigen Erfolg, der natürlich aber ein gerichteter, also die Autoindustrie hat ja nun mal die Macht mit, ne? Sie haben das, sie haben den, die Konsumenten dahin erzogen, ne? Dass das quasi ja. Das Verkehrsmittel heute ist die Masse der Fahrzeuge heute sind SUVs. Und das ist halt eine absurde Entwicklung.
Genau hierzu würdest du sagen, dieser Trend oder das Setzen dieses Trends zu SUVs ging von der Autoindustrie aus oder war da durch irgendwas anderes eine Nachfrage da, die die Autoindustrie dann nur bedient hat?
Also ich bin der Meinung, es ist absichtlich stimuliert. Ja, da bin ich tatsächlich der Meinung, weil man hat halt, dazu muss man kurz erklären, dass ein Auto vom Gewinn her, wenn ich jetzt ein, sag mal, Opel Corsa, VW Polo, diese kleinen Wagen, und eine Mercedes S-Klasse, jetzt mal so konträre Dinge. Das sind beides Autos. Das eine ist ein Kleinwagen, braucht wenig Sprit und wenig Energie. Das andere zieht sich da seine 20, viele Liter rein und ist ein großes, protziges Teil. Beide bestehen aus so und so viel 1000 Teile. Also eine S-Klasse braucht nicht mehr Teile als ein Opel Corsa oder ein VW Polo. So, und dann kann man natürlich mit dem großen Auto viel mehr Geld verdienen als mit dem kleinen Wagen. Und es gibt einen alten Spruch von Henry Ford, der wusste, wie man Geld macht mit Autos. Er hat ja damit angefangen, hochkapitalistische Automobile zu bauen. Der Erfinder des Fließbands, der das Fließband erst eingesetzt hat. Und der hat gesagt, schon damals, vor 100 Jahren, small car, small budget, also small profit. So, jetzt ist aber so, dass die Leute ja gar nicht alle die S-Klasse haben wollen. Und es gibt Konzerne wie VW, die haben es immer wieder versucht mit luxuriösen Autos. VW ist immer wieder gescheitert mit diesem Top über den Passat, mit diesen Projekten. Und auch Opel, andere Firmen sind viele gescheitert. Und dann haben wir gedacht, wie kommen wir denn daran, dass ein Auto teurer ist? So, und dann hat man über Größe, hat man so eine Glaubhaftigkeit, dass man jetzt mehr Geld verlangen kann. Und über mehr Größe gleich mehr, aber ist nicht teurer, ist halt ein bisschen paar Prozente mehr an Blech, aber es ist nicht der wesentliche Faktor, warum ein Auto teurer ist. Und das ist auch ein Grund, warum diese Skalierung da stattgefunden hat. Ne? Da sind das, das ist ja viel. Was viel ist, gleich teuer. Ja. Weil jetzt aber Länge ein bisschen beschränkt ist, ne? Natürlich, dann hat man gesagt, dann geht man in die Höhe und dann kam dieses Country-Feeling-Ding dazu. Ne? Das ist ja so ein bisschen, dieses SUV entsteht ja aus so einer romantischen Emotion. Rosalinde, ich sag mal so, diese ich komme gerade auf den Namen nicht, die schnulzigen Romane. Es kommt aus diesem
Land. Rosamunde Pilcher.
Genau, die meine ich jetzt. Ne? Du hast dein Schloss oder dein Landhaus auf dem Land, dieses Bild wie die Königsfamilie, man hat Gummistiefel und eine Barberjacke und seine Schrotflinte und so ein Statussymbol und ich habe jetzt dieses Geländefahrzeug, Land Rover Romantik und sowas. Wenn ich das Schloss in Schottland habe, wo es nicht einmal asphaltierte Straßen gibt, also wer nach Schottland fährt, weiß da auch schon viele Straßen, meistens auch schon asphaltiert sind, dann macht ja ein Geländewagen auch wirklich Sinn. So ein alter Land Rover oder irgendwo in der Wüste und so weiter, macht das ja Sinn. Aber so wie wir heute leben mit den asphaltierten Straßen, macht ein Geländewagen mit diesen riesigen Stollenreifen keinen Sinn. Das ist ein Unsinn, ist das. Und mit dieser Romantik hat man dieses Thema Größe dann nochmal verkauft. Das ließ sich halt verkaufen. Wie der Marlboro-Cowboy, der so, es ist so ein bestimmtes Bild, ne, von so einer Vision, von so einem Traum und,
so ein bisschen Freiheitsgefühl mit Sicherheit, oder?
Freiheit, ja, und das, genau, da kommt der nächste Aspekt. Groß und dick, gleich Sicherheit, hoch sitzen.
Ja.
Crashtest ist ein anderes Thema, kann ich auch nochmal ausführlich erklären, dass sie gar nicht so sicher sind. Aber es hat die Illusion von Sicherheit.
Ja, das sage ich auch und, habe ich auch viel drüber nachgedacht, was sagt es über unsere Gesellschaft aus, wenn Autos so designt werden? Was würdest du denn sagen, was sagt es über die Designenden aus, also die Leute, die solche Autos gestalten? Hast du noch viel Kontakt mit jüngeren Leuten? Hast du mal Gespräche gehabt mit Leuten, die wirklich am Design dieser Autos beteiligt sind? Denken die noch drüber nach, was ihr Design da in eine Gesellschaft einbringt?
Naja, ich habe ja noch bis vor etwas über 10 Jahren den Design-Nachwuchs unterrichtet. In London, in der bekanntesten Autodesign-Schule, am Royal College of Art. Ich kenne die Jungs, die Autodesigner werden wollen. Ich sage jetzt extra Jungs. Oder sind,
ist das so? Sind das?
Es sind einfach 99,9% immer noch Jungs. Aber es gibt zig Versuche schon seit 30 Jahren, dass man mehr Frauen daran holt. Anderes langes Thema. Aber es wollen immer noch die Jungs, die Autodesigner werden. Es gibt ganz, ganz wenig Autodesignerinnen. Und die wollen ihre ausmachen. Letztendlich wollen die meisten ja ihre Sportwagen machen. Das ist so, wenn man sagt, wenn man, das war bei mir auch so und bei den meisten ist es so, die wollen ihre Sportwagen machen. Und es ist aber, wenn du dann Autodesigner werden willst und auf dem Aufgabenzettel, wenn du da irgendwo angestellt bist, da steht eben jetzt zu mehr als 50% immer irgendein SUV. Ja. Ich kenne keinen Autodesigner, der jetzt privat da so Fan ist. Ja, das ist dann der Job sozusagen. Es ist die Nachfrage, SUVs sind gefragt. Also hast du den Komfort des hohen Gehaltes und der Sicherheit eines Großkonzerns, musst du die Kröte fressen, SUVs entwerfen. Und an dem Punkt bin ich ja auch raus. Ich habe ja dann irgendwann mal dieses Statement gesagt, ich arbeite gerne oder berate gerne und arbeite auch noch Freelance für die Autoindustrie, aber alle, mit denen ich zusammenarbeite, alle Firmen wissen, SUV braucht er mich gar nicht fragen.
Ja.
Steige ich aus. Das ist der Luxus, den ich habe als Freelancer und raus aus der Statusmaschine. Ich hoffe auf den Punkt, wo das kippt. Es ging ja jetzt nur so jahrelang immer mehr SUVs, immer Autos, immer größer, immer dekadenter. Die PS-Zahl steigt und steigt. Leistungspotenzial an Autos, die kein Mensch nutzen kann.
Nein. Und das, wo wir mehr und mehr wissen, also wir reden ja schon in den 70ern über die Ölkrise, über den Club of Rome Report, dass unsere Ressourcen begrenzt sind und in einem Moment, wo wir besser denn je Bescheid wissen, werden immer größere Autos mit noch größeren Motoren und so gebaut und immer schwerer auch. Ja. Da hätte ich noch eine Frage. Du bist ja auch großer Fan von Leichtbau.
Absolut, ja.
Leichtbau-Bauweisen, das heißt Verbundwerkstoffe wie Carbon.
Ja, Carbon, das ist richtig. Ich mag das Material, da muss man aber das nochmal differenziert betrachten, weil es ja ein Material ist, sag ich mal, was sich mehr so für Kleinserie eignet. Man muss das auch in Frage stellen, wenn es in der Großserie angewendet wird. Weil Verbundwerkstoffe sind ja sogenannte duroplastische Kunststoffe, die kann man nur schwer recyceln. Da muss man genau überlegen, wo setzt man das Material ein. Und für eine Massenmotorisierung halte ich es gar nicht für sinnvoll. BMW hat es ja versucht vor ein paar Jahren. Die haben dieses Elektroauto, das war das erste großserienmäßige Carbonauto. Haben sie den Weg auch wieder eingestellt. Wenn man diese Carbon-Autos, wo es heute am meisten angewendet wird, ist das ja bei diesen Supercars, bei den Top-Porsche, bei den Top-Ferraris, McLaren, Lotus. Da ist das nicht so die Frage, weil die Stückzahl sehr gering ist und niemand schmeißt einen Ferrari weg. Der kommt nicht auf die Schulter. Dafür ist das Ding zu wertvoll, zu sehr geachtet. Es wird immer gepflegt. Der Wert ist von vornherein so hoch. Er kommt zumindest ins Museum oder wird lange, lange gefahren.
Eigentlich also es ist so hohes Statussymbol, dass die Recyclingfähigkeit eigentlich egal ist. Genau, aber gibt es sonst andere Rohstoffe, wo du sagen würdest, oder was wäre für dich Leichtbau in Serie möglich? Was für ein Materialmix? Vielleicht auch was für Karosserieformen, die dadurch entstehen könnten?
Ja, kann man nicht so pauschal beantworten. Ne? Man könnte jetzt sagen Aluminium, aber hat alles, jedes Material hat so Vor- und Nachteile. Aluminium braucht unheimlich viel Energie bei der Herstellung. Das ist zwar leicht, super leicht, also auch easy, was Korrosion und Nachhaltigkeit hilft, ist das, weil es ja nicht so, es korrodiert allerdings auch. Es wird da ein bisschen überschätzt. Ne? Ich kenne das halt von der Rennwagenrestauration, dass diese Aluminiumsachen eben auch Langzeitprobleme haben. Aluminium hat einen großen Nachteil im Crashverhalten. Also ist das nicht einfach zu beantworten. Ich persönlich mache Experimente durch meine Seifenkisten, mache meinen persönlichen Mikrokosmos. Ich arbeite mit Sperrholz, Carbon oder Glasfaser-Mixstrukturen. Und das sind so meine persönlichen Sachen. Das ist aber alles wieder dieser Nischenbereich. Großserie kann man tatsächlich mit Blech machen. finde ich. Man kann eben leicht mit Blech arbeiten, mit Stahlblech. Hat da viele Vorteile, Crashverhalten auch. Es kommt auf den Mix an, wie man es einsetzt. Ne? Aber ja. Ich finde schon, ein Auto, wie der Golf oder so, ein Massenauto muss vernünftig recycelbar sein und man muss das dann akzeptieren, dass die Wertschätzung nicht so ist, dass die Leute eben die Dinger vergammeln lassen.
Nachhaltigkeit bzw. Recyclingfähigkeit bei E-Autos, großes Thema mit Batterien. Wo kommen die Rohstoffe her? Wie kann man das jemals wieder recyceln? Bist du trotzdem schon überzeugt, dass das E-Auto jetzt das Ding für die nächsten 50 Jahre ist?
Überhaupt nicht. Der Tiguan war zwar als Elektro angedacht. Elektro ist natürlich der Weg, wo man sich beschäftigt, weil er da ist, weil alle anderen Sachen noch nicht diese Reife haben. Ne, so, oder Problematiken haben, die nicht so einfach zu lösen sind. Wasserstoff und nur als Stichwort mal. Alles ja nicht so einfach. Ich möchte kurz bevor nochmal daran erinnern, dass das Elektroauto ja über ein total alter Hut ist. Wir haben vor 100 Jahren eine Situation gehabt, als das Automobil noch sehr jung war. Das kam ja erst Ende des 19. Jahrhunderts so ins Laufen. Da hatten wir bei den Produzenten und Herstellern einen Gleichstand. 50% hat Elektroautos gebaut, 50% Verbrennerautos. Das kam ja erst Anfang 20. Jahrhundert, auch beeinflusst durch bestimmte industrielle Interessen, kapitalistische Interessen, dass das Verbrennerauto so forciert wurde. Aber das Elektroauto ist nichts Neues, ein alter Hut. Aber und deswegen ist es auch nicht die Lösung für die Zukunft, aus meiner Sicht und aus Sicht von vielen, vielen. Ich habe nichts dagegen, Elektroautos weiterzuentwickeln, aber Elektro alleine ist nicht die Lösung. Das ist jetzt eine politische Entscheidung, die ich für komplett falsch halte.
Ja, ich denke, es geht auch Hand in Hand mit Alternativkonzepten zum Auto eigentlich einfach.
Das Auto, öffentlicher, das ist ja natürlich
öffentlicher Nahverkehr. Genau. Dass das Auto als Individualverkehrsmittel hat durchaus seine Berechtigung, glaube ich, für einige Menschen, die das benötigen. Ähnlich wie beim SUV, dass einige brauchen einfach den Allrad-Jeep.
Ja, genau. Aber die wirklich den Allrad-Jeep brauchen, das ist ja, wir reden ja dann von unter 5%, wenn wir nicht von unter 2% eigentlich reden oder 1% reden. Ne? Das ist ja das Paradoxe. Das eigentlich Paradoxe unserer Gesellschaft ist ja, dass die Entwicklung der Autoindustrie der letzten Jahre komplett konträr steht zu dem, was wir sehen an Entwicklung. Ja. Auch dein Mindset, so was so ist, wie die Leute so denken. Und das muss man sagen, das ist wirklich, kann man nur mit Humor oder könnte man jetzt zynisch werden, aber es ist so.
Muss ich an dieses Zitat von Otel Eicher denken aus dem Buch, was du auch früher mal gelesen hast, worüber ich jetzt gestolpert bin. Ja. Das Auto ermöglicht eine soziale Verhaltensform als Privilegiendemonstration. Es ist ja doch einfach auch, wenn viele Designer in der Geschichte des Autos immer wieder einen Wandel zum Gebrauchswert hingesehen haben beim Fahrzeug, es ist doch als Statussymbol wegzubekommen. Und anscheinend ist auch die männliche Faszination für schnelle Autos auch bei Designern dann größtenteils ungebrochen irgendwo her. Fernab von Autos bist du ja auch ab und an noch kreativ tätig für Einzelstücke. Eins der interessantesten Objekte, über die ich gelesen habe, war ein Haarwaschbecken für Menschen mit besonders langen Haaren. Habe ich das so richtig im Kopf?
Ja, das ist ein sehr absurdes Projekt, aber also hat natürlich jetzt nichts mit irgendwelchen Massendingern zu tun. Aber das ist ein Projekt, was mir tatsächlich sehr Spaß gemacht hat. Das ist, wo sich dann diese zwei Bereiche Kunst und Design treffen. Weil ich muss dazu sagen, das haben wir noch nicht drüber geredet. Ich habe ja in diesen letzten Jahren auch mich auf dem Feld der freien Kunst dann ein bisschen betätigt. Ganz weg vom Design, rein um dieses Kunstthema. Und dieses Waschbecken, was ich da gemacht habe, ist im Prinzip eine Skulptur. Man könnte es auch einfach als Skulptur. Und es gibt halt diese Art Schönheitswettbewerbe, wo Frauen gekürt werden mit den schönsten langen Haaren. Und dazu habe ich sozusagen so eine Art Showbühnenbecken entworfen, was natürlich eine Dimension hat, was nichts mit einem normalen Waschbecken zu tun hat. Das Ding ist 3 Meter groß. Und da werden dann die 2 Meter langen, bis zu 2 Meter langen Haare quasi wie in einer Bühnenshow gewaschen.
Okay.
Ja.
Gut, das geht dann ja.
Das ist kein typisches Projekt. Es ist nur ein außergewöhnliches Projekt.
Ja. Geht ja auch schon fast in die Bildhauerei-Richtung.
Richtig.
Weil so skulptural.
Ja, das, was ich halt, ich habe mich ja auch fokussiert. In meiner künstlerischen Betätigung habe ich eigentlich skulptural gearbeitet. Ich habe also jetzt die letzten Jahre so eine Anreihung von verschiedensten Holzskulpturen und solche Sachen gemacht. Auf dem, ja.
Du hast in einem Interview mit der Taz das Design in Deutschland etwas kritisiert, weil es deiner Meinung nach immer noch zu sehr an den Dogmen des Bauhauses hängt und man als Designerin häufig zu hören bekommt, dass die Form zu wenig der Funktion folgt. Hast du das Gefühl, dass du mit deinen künstlerischen Arbeiten da etwas ausbrechen kannst, also dich freimachen kannst von dem Zwang, einer Funktion zu folgen?
Ja. Ich sehe es jetzt nicht mehr so als Problem an, aber es ist eher, also für mich persönlich ist es kein Problem, weil ich sozusagen mein Spielfeld vergrößert habe. Ich hatte auch eine Gastprofessur mal in Schweden und ich habe in unterschiedlichen Ländern gesehen, dass es da doch unterschiedliche Auffassungen gibt und in der ich mich mehr ausleben kann, wohler fühle, als in diesem klassischen deutschen Designbild, was ich mit der Distanz jetzt im Nachhinein als ein bisschen verkrampft finde. Ja. Und es ist schon ein bisschen aufgeweicht. Ne? Es war wirklich über Jahrzehnte natürlich über dieses Dogma von diesem Bauhaus-Thema immer wieder, darauf immer wieder reduziert. Und ich habe halt gemerkt, in anderen Ländern ist das ist man da viel offener. Also da kann ich mich eigentlich mit auch meiner Formsprache mehr ausleben. Dieses Bauhaus-Dogma, was die letzten fast 100 Jahre jetzt in Deutschland so geprägt hat, das ist ein bisschen, diese Bauhaus-Schule hatte ja seine historische Bedeutung, muss man ja sagen. Und die hat natürlich weltweit eine historische Bedeutung. Und da ist ein gewisser Stolz von der deutschen Nation. Und dadurch hat sich jetzt über die letzten Jahrzehnte immer so dieses Design-Thema in Deutschland definiert, auch in der Ausbildung, in den deutschen Hochschulen. Das Bauhaus ist entstanden nach dem Ersten Weltkrieg in so einer Art von depressiver Gesamtstimmung. Ich sage immer, Bauhaus-Geschichten sind aus so einer Depression entstanden. Da wurde ja dann, da war Armut, das Land war zerstört und dann hat man quasi die Einfachheit sozusagen zelebriert. Es hat ja seinen Erfolg gehabt aus einem ganz einfachen Grund, besonders der Haupterfolg des Bauhaus liegt ja in der Architektur. Und der Kapitalismus hat sich einfach diesen Deckel, den intellektuelle Deckel vom Bauhaus zunutze gemacht. Weil dann kam ja noch nicht, das war ja, wie gesagt, die Depression des Ersten Weltkriegs, dann kam der Zweite Weltkrieg. Und erst danach kam ja der Erfolg von diesen, die Anerkennung. Man hat dann versucht, erstmal zum Beispiel in Deutschland auch einfach das Land wieder aufzubauen. Und dann konnte man keine Schlösser bauen, da wurden ganz einfach erstmal, dann ging es darum, den nächsten Winter warm zu haben. Dann hat man halt diese Primitivsbauweise gemacht, was alles nötig war und will ich nicht kritisieren, aber man hat es dann quasi intellektuell erhöht, indem man gesagt hat, ja, das ist jetzt genau richtig und so weiter. Damit konnte man, ich sag mal, billige Schuhkartons hochwertig verkaufen.
Ja.
Das kam den Leuten, die mit einer primitiver Bauweise in der Architektur ihre Sache aufwerten konnten das so untermauern. Das ist für mich der Haupterfolg des Bauhaus. Und das war die Architektur. Und es wurde zu sehr als Mantel für alles, gerade im deutschen Design. Aber ich finde, Deutschland hat sich mittlerweile auch, die neue Generation hat sich davon befreit. Ich sehe das jetzt nicht mehr so als das Thema. Aber es war 100 Jahre lang ein Leitbild, speziell in Deutschland.
Ich würde auch sagen, inzwischen ist der internationale Austausch und die internationale Vernetzung auch einfach da vielleicht eher maßgebend, dass man da ein bisschen wegkommt von dem reinen zweckrationalen, der zweckrationalen Gestaltung. Stichwort junge Generation. Gibt es nach deinen Jahren in der Autoindustrie, in der Ausbildung, unter anderem in London, wie wir gehört haben, und jetzt deiner freien künstlerischen Praxis, zusammen mit den Seifenkisten. Gibt es etwas, was du jüngeren Menschen, die im Design tätig sind, die überlegen, Design zu studieren, besonders im Bereich des Industriedesign, gibt es was, was du mit dem Abstand jetzt Leuten mit auf den Weg geben würdest oder raten würdest?
Ja, ganz gerne. Ich würde auf jeden Fall sagen, über den Tellerrand rausschauen, den Horizont erweitern, die nationale Brille zu verlassen. Also auch meinetwegen über Europa hinaus. Wir sind ja jetzt auch gar nicht mehr so national aufgestellt. Wir sind ja Europa schon eine große Einheit und ist sehr viel Austausch. Aber selbst die, ich beobachte das immer noch in den Schulen, wenn ich dann zu den Abschlussarbeiten sehe, es gibt tatsächlich immer noch nationale Unterschiede und es gibt immer noch zu wenig Interesse von Designstudenten und so weiter, einfach sich auch innerhalb Europas schon die anderen Kulturen damit zu beschäftigen, anzuerkennen und auseinanderzusetzen und sehr kritisch die Sachen zu sehen. Also einfach mal die Zusammenhänge. Ne? Design ist immer in einem Zusammenhang auch mit Politik und Wirtschaftsinteressen. Und diese Zusammenhänge versuchen zu begreifen. Also ja. Man kann nicht nur einfach sagen, ich mache jetzt irgendwas Schönes oder so, sondern sich mit diesen Zusammenhängen auseinandersetzen und die Frage stellen, wenn ich ein bestimmtes Produkt mache, brauche ich das Produkt oder brauche ich eine Lösung für das, was das Produkt erfüllt? Und vielleicht komme ich dann zu einem ganz anderen Ergebnis.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort für einen Podcast zum Thema Design und Gesellschaft. Vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich bedanke mich auch für das Interesse.
Ja, vielen Dank auch liebe DesignerInnen und Designinteressierte fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback, Ideen und Anregungen für die nächsten Folgen. Die Links hierfür findet ihr unter dem Text zu dem heutigen Interview und lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat.